Erfolgsdenkerin und Erfolgsdenker. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute darf ich mit Lukas Topler sprechen. Er ist selber Coach und Persönlichkeitstrainer und kann aus eigener Erfahrung erzählen, wie es damals war als Leistungssportler, aus seiner Arbeit als Physiotherapeut und natürlich als Coach und Speaker. Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Annika. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, weil es für mich auch eine natürlich nette Gelegenheit, mit den ganzen Erfolgsdenkern da draußen Kontakt aufzunehmen und hoffentlich auch einiges mitgeben zu können. Also ich bin sehr, sehr erfreut, muss ich sagen.
Sehr schön. Wir freuen uns auch. Magst du dich einmal zum Anfang nochmal kurz selber vorstellen, wer du wirklich bist, was du die letzten Jahre so gemacht hast, was dich quasi zu uns gebracht hat?
Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast ja schon einiges gesagt. Meine Reise hat begonnen als Leistungssportler, damals Kanu-Rennsportler. Und über Umwege bin ich dann irgendwann bei der Physiotherapie gelandet. Und wie es halt so ist, ne, irgendwann entdeckst du das, was dich wirklich auch, ich sag mal, aufheizt oder vielleicht einfach auch, wo dein Herz etwas schneller pocht. Und es war bei mir dann wirklich Bewusstseinstrainer. Also ich war dann auch international unterwegs mit einem damaligen Bestseller-Autor und Chiropraktiker, ein Amerikaner. Und wir haben ganz, ganz viele Seminare geleitet. Das war der Anfang. Und irgendwann habe ich gemerkt, Junge, du musst auf deine eigene Bühne, weil du hast zu viel in dir, was du mitgeben möchtest. Und ja, wie du es gesagt hast, das mache ich heute als Persönlichkeitstrainer und auch als Coach, natürlich auch als Speaker und demnächst auch als Autor, worauf ich mich sehr, sehr freue, ja.
Sehr cool. Ja, das Buch habe ich schon wieder ganz vergessen. Das hätte ich natürlich mal mit erwähnen können. Kannst du da schon sagen, wann das erhältlich ist, wann wir es lesen können?
Ich sage mal so, ganz sportlich gedacht, Mitte Oktober soll es dann vielleicht soweit sein, wobei ich mich jetzt da nicht festnageln möchte, aber wir sind dran. Also wie gesagt, das hängt noch von ein paar Faktoren ab, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, ja.
Ja, das Schreiben ist darin meistens der einfachste Prozess, habe ich gehört.
Ja, richtig, genau. Das Schlimmste war jetzt wirklich das Format und eben, bis dann alles fertig ist, ne? Da sind dann noch so die Kleinigkeiten, die man bereinigen muss. Genau, richtig. Aber es ist halt ein Gesamtwerk, ne? Sonst würden ja wahrscheinlich viel, viel mehr Leute auch Bücher schreiben.
Da das stimmt wohl. Da hast du recht. Ja, cool. Lass uns direkt einmal auf den Punkt oder deine Zeit als Leistungssportler eingehen. Wie war das damals so für dich? Hast du da schon mit Mentaltraining gearbeitet? Waren das so die ersten Anknüpfungspunkte, die du da hast, wo du irgendwie den ersten Mentor, sage ich mal, getroffen hast?
Ja und nein. Nein, weil für die längste Zeit ja meiner Sportlerkarriere leider habe ich wirklich halt das gemacht, was die meisten Menschen auch als wichtigsten Faktoren jetzt bezeichnen würden, nämlich viel trainiert. Ich kann nicht mal sagen, mich gesund ernährt. Leider habe ich nicht. Ja. Irgendwelche medizinischen Diagnostiken waren für uns damals auch nicht wirklich hoch im Rennen. Leider. Ja, das war halt eine Randsportart, muss man ganz klar sagen. Und darum kam das erst später. Mhm. Ja, es war schon so, dass ich dann immer gemerkt habe, als Beispiel, ich war immer, wir haben ja 500 Meter und auch 1000 Meter dann abgepaddelt sozusagen, also Sprint, Kajak war das ja. Und ich habe immer gemerkt, dass ich am Schluss, wie so, sagen wir mal, 150 Meter vom Ziel immer wie irgendwie eingefroren war, ja, also natürlich übersäuert. Und das war so mein Credo irgendwann auch, ja, du bist ein guter Starter und ein schlechter Finisher sozusagen. Und das habe ich dann aber über so Mentaltraining, damals war ein guter Freund von mir, der war auch NLP-Meister damals, der hat mich dann dahin geführt, ne, herangetastet. Und mir ist es damals schon gelungen, das dann auch in meinem Kopf mental dann umzuprogrammieren. Und so habe ich eigentlich die Szene oder meine Karriere damals auch verlassen. Ja, bin wirklich ganz, ganz knapp am damals Schweizer Meistertitel vorbeigefahren. Das war für mich eine große Leistung, weil ich war im K2, also im Zweierkanu war ich Weltklasse, aber nicht im Einer. Und derjenige, der gewonnen hat, der war halt wirklich Weltklasse im Einer. Und das war für mich so einfach nochmals die Bestätigung, ja, es beginnt alles im Kopf. Ja. Mhm. Und heute zurückblicken würde ich sagen, hätte ich diese, ich sage jetzt mal Geheimnisse, schon früher gekannt, dann wäre vieles möglich gewesen. Klar, mit anderen Faktoren natürlich auch weiter dazu, ne?
Klar, da kommt ja dann viel zusammen. Aber würdest du dann auch im Nachhinein sagen, dass du trotzdem sehr, sehr viel daraus ziehen konntest aus der ganzen Sportlererfahrung? Ich habe mit vielen Sportlern, kenne das selber aus dem Sport, dass man immer so sagt, so da habe ich Disziplin gelernt, da habe ich irgendwie ne, das kontinuierliche Training gelernt und dass man rückblickend einfach sagt, das war so der Start für viele Sachen, die so ein, ja, die grundlegenden Steine für den Erfolg vielleicht auch sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast schon wichtige Faktoren angesprochen. Die Disziplin, ja, Durchhaltevermögen, ein sehr, sehr hoher Fokus, auch eine Bereitschaft, sage ich jetzt mal, Unangenehmes in Kauf zu nehmen. Ja, die Trainings, die wir hatten, waren nicht immer angenehm, muss man ganz klar sagen. Die Wettkämpfe, die waren immer im anaeroben Bereich. Das heißt, du bist total übersäuert gewesen. Es war immer unangenehm, ja, damals. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das gefällt wahrscheinlich jetzt vielen Leistungssportlern nicht, wenn ich das sage. Aber ich habe für mich erkannt, dass Leistungssport auch nur eine Sucht ist. Mhm. Das war eine enorme Sucht. Ne? Es ist halt, es gerät halt nicht in Verruf, weil man sagt, ein Leistungssportler, der leistet ja viel. Und das tun wir ja auch. Das muss man ganz klar sagen. Nicht jeder packt es eben, weil wir gewisse mentale Prozesse dann auch oder Einstellungen brauchen. Viel Training, Durchhaltevermögen, Disziplin, eben die Bereitschaft auch, Unangenehmes in Kauf zu nehmen. Aber was ich für mich gemerkt habe, war, dass es immer ein Kampf war zwischen, ich sage jetzt mal, dem Verstand, manche würden es jetzt vielleicht auch als Ego bezeichnen, und dem Herz. Ja, also das, was du wirklich willst, beziehungsweise da, wo die Werte dann auch beginnen. Wer bin ich als Person? Was sind meine Werte? Und als Leistungssportler habe ich mich natürlich mehrheitlich darüber definiert. Bin ich erfolgreich? Habe ich den geschlagen? Habe ich verloren? Und so habe ich mich auch gefühlt. Immer mal gut, ja, wenn es gut lief, und schlecht, wenn es schlecht lief. Und bei mir kam es dann auch zu einer absoluten Krise, was ja dann viele haben. Ich meine, viele Leistungssportler, muss man leider sagen, die sind danach depressiv, manchmal suizidal. Das war bei mir auch ein Thema, ja, und eben völlig einfach orientierungslos. Warum? Weil man ihnen sozusagen den Boden unter den Nährboden, unter den Füßen weggerissen hat. Und das war bei mir auch so. Und was ich für mich erkannt habe, war, obwohl der Leistungssport eine wirklich sehr, sehr gute Schule ist, und ich würde es wieder machen und ich würde es jedem empfehlen, zumindest Sport. Ohne Sport geht gar nichts, sage ich immer. Ne? Das kann Leistungssport sein. Aber eben, für mich viel wichtiger war nachher die Erkenntnis, dass es ein Leben danach gibt, was eben nicht auf Konkurrenz oder schau mich an, wie genial ich bin, wie viel ich, also ich stemmen kann oder wie schnell ich paddeln kann, sondern vielmehr ein Leben, wo die anderen im Mittelpunkt stehen, ja, wo wir sagen, okay, es geht doch eigentlich um das Miteinander. Und das hat mir halt dann irgendwann auch gefehlt. Es war sehr, sehr egozentriert, eben viel Konkurrenzkampf. Und ich bin zwar im Frieden dann auch gegangen, habe aber gemerkt, eben, ich habe eigentlich leider, muss man sagen, ja, trotz Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und auch ein gutes Abschneiden, habe ich eigentlich für mich erkannt, und was ist jetzt wirklich mein Leben, ne? Das war halt so, ich sag mal, die Gratwanderung. Aber auf jeden Fall viel gelernt. Und das kann ich auch als Unternehmer natürlich jetzt weiterführen, auf jeden Fall.
Wie bist du dann danach wieder aus diesem Tief rausgekommen? Hast du das da für dich schon so erkannt, dass es die Werte auch waren, die dir gefehlt haben? Weil Werte ist ja irgendwie bei vielen ein Thema. Wenn ich das so in Gesprächen höre, viele kennen so die grundlegenden Werte irgendwie wie Ehrlichkeit und Treue vielleicht noch. Aber so richtig persönlich auseinandergesetzt haben sich die wenigsten damit. Ist das für dich jetzt auch ein Thema, wo du siehst, bei anderen, da muss man irgendwie anpacken?
Ja, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, Annika, auf jeden Fall. Und ich denke, wie du sagst, es ist zwar in aller Munde, ob es dann in der Unternehmenswelt ist, da spricht man von Werten, oder eben, wie du sagst, auch, man weiß, man sollte das nicht tun, man sollte so sein. Aber ich sage immer, das Hauptsächliche ist ja die Kongruenz zwischen dem, was wir wissen, sein zu sollen, und dann auch das, was wir wirklich sind. Ne? Und da gibt's halt eine große Kluft. Und ich würde mal sagen, wie bin ich da wieder rausgekommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter wusste, ja, mit Panikattacken, allem drum und dran. Die Geschichte erzähle ich auch ganz ausführlich in meinem Buch, weil es einfach für mich dann auch ein Wendepunkt war. Und ich war wirklich drauf und dran aufzugeben. Also ich konnte mir nicht mehr vorstellen, zu überleben. Ja, noch ein weiteres Jahr. Ich habe wirklich abgeschlossen mit dem Leben. Und ich denke, was dann passiert ist, ist, dass ich losgelassen hatte. Und ich meine, wirklich losgelassen hatte. Und das ist ja auch das, was, ich sag mal, der schnellste Weg dann auch wieder zum Durchbruch ist, dass wir einfach in diese Akzeptanz kommen, ne? Dass wir wirklich alles, ich sage jetzt mal, wohlwollend hinnehmen. Ist nicht einfach in der Praxis, weil alles, was wir jetzt sagen, oh, das wollte ich gar nicht, das ist ungewollt. Lukas, wie kann ich dafür dankbar sein? Wie kann ich das annehmen? Sage ich, ja, wie kannst du es nicht annehmen? Ja, und ich denke, das war für mich so ganz kurz gefasst der schnellste Weg daraus. Ich war eigentlich ziemlich perplex und verblüfft, weil auf einmal habe ich mich entspannt, ich konnte wieder atmen, ich hatte keine Ängste mehr und dann ging es weiter. Ne? Also jetzt mal ganz einfach gesagt, ich brauche natürlich noch ein bisschen mehr auch, ne? Über das wir gerne sprechen können. Ich weiß nicht, eben von der Zeit her möchte ich mich jetzt da nicht überrumpeln. Das wird ja auch möglichst viel mitgeben, ne?
Ja, aber wenn du sagst, es wird ausführlich in deinem Buch beschrieben, dann ist das ja ein sehr guter Aufhänger schon mal.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich habe da wirklich alles reingepackt, was ich konnte, weil es mir wichtig war, dass es nicht einfach wieder ein Buch ist, ja, das einfach mal geschrieben wird. Und ich möchte wirklich, dass die Menschen, wenn sie, und da sind wir halt wieder beim Ursprungsthema, die Disziplin haben und die Bereitschaft auch umzusetzen, wirklich die Durchbrüche erleben können, ja, oder auch Abkürzungen haben können. Es ist kein schneller Weg zum Erfolg, das gibt's nicht, sage ich immer. Ja, es ist immer das Gleiche. Du musst dranbleiben, Ausdauer ist wichtig, eben Durchhaltevermögen ist wichtig. Du musst hohe Werte von, also Energiewerte haben, du musst Zuversicht haben, Fokus. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge eben, wie du zum Beispiel angesprochen hast, die Werte, die uns tatsächlich helfen können. Wenn wir wissen, wer ich sein möchte, dann haben wir ein Fernziel. Ja. Dann können wir beginnen, zu dieser Person zu werden. Ja, und das ist ja das, was ich oft vermisse. Jeder spricht von, tu das, dann hast du das und dann bist du das. Ja, also zum Beispiel, folge dieser Strategie, dann hast du mehr Kohle und dann bist du glücklich. Ja, und so ist die ganze Welt aufgebaut. Also jetzt mal mit wenigen Ausnahmen natürlich. Es gibt eben auch die Brillanten, die das schon seit Jahrtausenden von Jahren erzählt haben. Das ist ja nichts Neues. Aber eigentlich beginnt es ja mit dem Sein. Sei zuerst jemand. Darum ist es auch so brillant, was du ansprichst mit den Werten. Wenn du weißt, eben, ich sollte nicht nur ehrlich sein, sondern das ist ein Wert, den ich leben möchte und ich lebe da rein und du bist diese Person, dann handelst du anders. Und wenn du anders handelst, dann kannst du irgendwann auch das haben, was du vielleicht anstrebst, auch wenn es mehr Geld ist, ja, aber du musst zuerst glücklich sein und erst dann, ja, kannst du eigentlich die Sachen haben. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie, ja, den Leuten was vormachen, sondern ganz ehrlich sagen, du musst zuerst besser werden als Person und dann handelst du ja nach wie vor und dann hast du auch eher den Durchbruch, ne? Und das andere ist halt einfach nur Schönrederei.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man jetzt als Zuhörer gerade da sitzt und sich denkt, okay, Werte habe ich schon mal gehört, wo fange ich denn bei mir selber dann an, daran zu arbeiten, also sich überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen? Hast du da einen Tipp?
Auf jeden Fall, einen sehr guten sogar, hoffe ich. Ich sage immer, in uns steckt unglaublich viel Potenzial und ich glaube wirklich, jeder Mensch ist genial und großartig. Und wenn wir von diesem Blickwinkel aus beginnen, uns zu fragen, ja, wer wäre ich dann, wenn ich mein, ich sage jetzt mal, großartiges Selbst wäre? Also mit anderen Worten, welche Charaktereigenschaften hätte ich dann? Aber wenn einer sagt, ja, ich bin immer ungeduldig und er würde dann sagen, naja, wenn ich mein bestes Selbst wäre, dann wäre ich vielleicht eine geduldige Person. Oder der andere sagt, ich bin immer schlecht gelaunt. Wenn es schlecht läuft, dann habe ich wieder depressive Phasen, wenn es gut läuft, dann bin ich mehr oder weniger zufrieden, aber es reicht nie aus. Ja gut, wie würde das dann dein bestes Selbst erleben? Naja gut, mein bestes Selbst wäre natürlich gut drauf, unabhängig von dem, was passiert. So, und jetzt hast du ein Fernziel. Und das sind die Werte, wo ich sagen würde, wenn diese Werte jeder anstreben würde und dann jeden Tag, und das ist halt, dann sind wir wieder beim Leistungssport, zu sagen, okay, wie kann ich in diese Werte hineinleben, beziehungsweise wie gut habe ich gerade abgeschnitten? Ja, dann kommt diese Beurteilung, was ja viele Menschen gar nicht mögen, weil sie sagen, ja gut, aber ich habe ja nicht gut abgeschnitten. Lukas, ich weiß ja, dass ich versagt habe. Und ich sage immer, es ist nicht schlimm. Es geht nicht ums Versagen. Schlimm ist nur, wenn du nicht hinschaust. Mhm. Aber wenn wir hinschauen und sagen, gut, jetzt bis zum jetzigen Punkt, ja, sagen wir mal, bis um 12 habe ich nicht gut abgeschnitten, aber was ist, wenn ich mich bessere bis um 18 Uhr zum Beispiel, dann haben wir gewonnen. Und so würde ich die Werte anfangen, einfach eben zu fragen, was, wie wäre ich als meine beste Version? Welche Charaktereigenschaft? Und dann auch noch als Tipp, nicht zu viele. Dann kommt wieder die Angst ins Spiel. Ja, aber Lukas, ich kann es nicht irgendwie beschränken auf 3 Eigenschaften. Ja, ich muss da 30 haben. Sage, nein, 30 ist diffus. Nimm 3 und dann hast du einen Fokus. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du in diese Person hineinlebst. Und ich denke, da können wir anknüpfen.
Ja, bei 3 Punkten ist ja auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich die wirklich im Fokus behalte und dann auch danach strebe bei 30. Wer weiß, ob die sich nicht vielleicht gegenseitig wieder widersprechen.
Ja, richtig, genau. Ist ein großes Ziel. Ja, ich denke auch groß und ich sage eben, denke groß. Aber das ist ich sage mal, zu groß, weil es dann zu diffus ist. Ne? Und drei lernst du auswendig und die musst du dir immer wieder vor Augen führen. Sagen, okay, wie schneide ich jetzt ab? Und dann auch beobachten. Das können wir ja auch. Das ist diese höhere Gabe des Bewusstseins. Ne? Zu sagen, ich bin jetzt zwar in dieser Situation und ich beginne mich zu beobachten, wie ich jetzt gerade abdrifte von meinem Wert, zum Beispiel der Geduld. Ich verhalte mich gerade ungeduldig. Mhm. Wenn wir das tun, haben wir den ersten Schritt eigentlich schon getan. Und jetzt kommt der zweite. Und der ist mühselig. Aber ich sage immer, nicht mühseliger wie das Nichtleben der eigenen Werte.
Ja, sehr schön. Ich würde gerne noch kurz mit dir, beziehungsweise vielleicht auch einen Augenblick länger, mit dir auf dein 4S-Prinzipienmodell eingehen. Und zwar interessieren mich da, also vielleicht kurz zur Erklärung für die Zuhörer, das 4S-Prinzipienmodell basiert auf den Werten Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, Schöpferkraft und Selbstvertrauen, richtig?
Das ist richtig, ja.
Hervorragend. 1+.
Ja, genau, richtig.
Ich habe mich dabei gefragt, wie unterscheidest du Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Weil für viele ist das, glaube ich, dasselbe oder ähnlich zumindest.
Richtig. Das ist eine sehr gute Frage. Also, Selbstbewusstsein hat ja eigentlich zwei, ich sage mal, Komponenten. Das eine ist eben so diese Fähigkeit, in sich zu ruhen. Also, wie du sagst, sehr ähnlich wie das Selbstvertrauen. Und die andere, das steckt ja im Wort drin, selbstbewusst. Also, sich selber bewusst sein, eben, was wir zum Beispiel tun. Ne? Und da sind halt viele Komponenten. Es gibt grundsätzlich drei Verhaltensweisen, die das Selbstbewusstsein, sage ich immer, im Keim ersticken. Das erste ist, alles persönlich zu nehmen. Also, wenn du merkst, eine Person nimmt alles persönlich, egal was du sagst, dann weißt du einfach, der mangelt an Selbstbewusstsein oder auch für dich. Ja, wenn du sagst, oh, in dieser Situation, da nehme ich alles persönlich, kannst du sagen, da mangelt es mir wohl an Selbstbewusstsein. Ist nicht schlimm, aber es ist eine Erkenntnis. Das zweite ist, immer Recht haben zu müssen. Recht haben zu müssen im Sinne von, nein, das ist so, nein, das ist falsch, nein, es muss so geschehen. Also dieses rigorose Festklammern an der eigenen Überzeugung bis hin zum inneren Recht haben müssen, wo du sagst, das schaffe ich sowieso nicht. Lukas, das habe ich schon 1000 Mal gemacht, das ist nicht möglich. Oder ich bin schon viel zu alt. Ne? Also dann diese inneren Überzeugungen. Und das Dritte, ja, das ist halt im Social-Media-Zeitalter ganz besonders brisant, ist es, sich vergleichen mit anderen. Welchen Urlaub macht der? Oh, mal, schau mal da, die hat schon wieder abgenommen. Wow, der sieht ja super aus. Schau mal, die ist in der Beziehung, ich bin immer noch alleine. Ja, ich sage immer, hör auf, dich zu vergleichen. Wenn du dich vergleichst, dann nur mit Menschen wie Mentoren, Coaches, die weiter sind wie du, wo du hin möchtest und die dir auch gut gesinnt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und das ist das Selbstbewusstsein. So. Und dazu gehören natürlich viele Sachen auch, eben wie zum Beispiel einfach dann Menschen Recht geben. Ja, musst du nicht immer rumlaufen und sagen, ja, du hast Recht. Wenn der sagt, 1 und 1 ist 5, musst du nicht sagen, ja, das stimmt, ne? Aber innerlich sagst du halt, naja, gut, okay. Dann leb doch in dieser Überzeugung, ne? Wie Henry Ford gesagt hat, ja, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du hast recht. Ja. Mit anderen, wir haben immer recht. Ne? Das Selbstvertrauen auf der anderen Seite, das geht mehr auf die Gefühlsebene. Da sage ich immer, du kannst Vertrauen haben in dich selbst, du kannst Vertrauen haben in andere Menschen und du kannst Vertrauen haben in die Welt oder, ja, wie du das dann auch immer nennst, das Überweltliche sozusagen. Und was ich hier ja immer wieder sehe, ist, dass was eigentlich das Selbstvertrauen wieder ja im Keim erstickt, ist, dass wir falsch mit Emotionen umgehen und den Gefühlen. Falsch im Sinne von, entweder werden sie unterdrückt oder sie werden ausgedrückt. Und es gibt dann diese dritte Form des Loslassens. Und Loslassen heißt nichts anderes, als dass wir einfach hinspüren. Ja, Wut richtig wahrnehmen oder Angst oder Traurigkeit oder Eifersucht. Alles das, was uns eigentlich dann eben das Vertrauen raubt. Und daher in den 4S-Prinzipien in diesem Modell unterscheide ich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen einfach damit, dass wir sagen, Selbstvertrauen, da geht es wirklich um das Gefühlsmanagement oder letztlich auch darum, dass wir es schaffen, egal was passiert, mit einem offenen Gefühl durch die Welt zu gehen. Und ich denke, wenn wir das packen, dann ist alles möglich.
Lass uns gerne noch mal kurz in den Punkt von Social Media eintauchen. Da hatten wir im Vorgespräch ja auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen und ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich da gerade im Umfeld auch wieder ja viele Änderungen und Hinterfragen feststelle, gerade den Punkt des Vergleichens. Zum einen, wie gehst du damit um? Nutzt du Social Media überhaupt, beziehungsweise konsumierst du es? Gibt ja irgendwie den Unterschied zwischen konsumieren und produzieren. Und Welchen Tipp hast du da? Wie kann man das überhaupt feststellen? Ich glaube, viel passiert da ja auch unbewusst. Man scrollt da so durch und denkt sich, oh ja, das ist halt meine Abendgestaltung und stellt das vielleicht gar nicht fest, wie man da bewusst dafür werden kann.
Also nutze ich Social Media? Also ich bin kein wirklicher Konsument, würde ich sagen. Also ich bin sehr, sehr wenig in den Social Medias unterwegs. Jetzt ist es allerdings so, ja, für mich als Trainer, Coach, Autor muss ich sie nutzen. Es geht nicht anders, ja. Das heißt, und das war auch so eine Diskussion, die wir hatten in meinem Team, ja, also die wollen jetzt, dass ich 4-mal auf Instagram poste pro Tag, 2-mal auf Facebook pro Tag und ich denke mir so, Himmels Willen, Lukas, wie machst du das alles? Weil ich bin nicht die Person, die normalerweise jetzt, auch wenn ich auf großen Bühnen stehe, auf Tausenden von Menschen rede, ich bin nicht der, der sich selber in Szene setzt. Wie gesagt, mir geht es mehr darum, dass ich anderen helfen kann, in ihre Größe zu kommen und dann wirklich auch ihre Pläne zu erreichen. Das ist das, was mich antreibt. Aber eben, das sind auch junge, brillante Persönlichkeiten, ne, die einfach sagen, Lukas, anders geht's nicht. Ne? Okay, gut. Und da bin ich halt jetzt auch der Meinung, man könnte jetzt sagen, naja, gut, das ist nichts für mich. Aber da bin ich anders eingestellt. Ich sage, ja, momentan ist es mir so ein bisschen fremd. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich auch gewisse Widerstände in mir drin, weil es natürlich auch überfordernd sein kann. Aber ich öffne mich dafür. Ja. Ich lerne das. Ich spiele mit. Und das andere, was du gefragt hast, wie kann man überhaupt ja das Bewusstsein gewinnen, ob es jetzt sinnvoll ist, ja, ich sage mal, Social Media Zeit zu nutzen oder nicht. Ich sage immer, plane es ein, das ist ganz wichtig, ja, weil wenn es, ich sage jetzt mal ganz bewusst geschieht, dass du sagst, okay, heute habe ich das und das geschafft und jetzt gebe ich mir zum Beispiel einen Blog, halbe Stunde Social Media, dann ist es was ganz anderes, wie wenn du morgens aufwachst und sagst, oh, Handy schon wieder, guten Morgen, und was macht die Welt? Facebook, was macht die Welt? WhatsApp, was macht die Welt? Instagram, ja, ist was ganz anderes, weil dann gehen wirklich die Tage, ich sage jetzt, kaputt. Und da würde ich einfach eben einmal Planung reinnehmen. Und das andere, was du sagst, es passiert alles unbewusst, da würde ich einfach auch immer wieder reinspüren, wie fühle ich mich jetzt gerade? Ja, ich habe jetzt dieses Bild gesehen, oh, das ist die Freundin, die ist jetzt gerade, was weiß ich, auf den Fidschi-Inseln. Gut, was löst es bei mir aus? Hm. Und wenn es keine Freude auslöst, dann sind wir definitiv nicht auf Kurs, weil wenn wir uns nicht freuen können für andere, für deren Erfolg, für deren Durchbrüche, dann wird es schwierig, dass wir selber jemals erfolgreich sein können, weil letztlich ist deren Erfolg auch unser Erfolg. Ne? Und dann würde ich halt einfach eben mich fragen, gut, hier ertappe ich mich gerade, ja, Thema Selbstvertrauen, wie ich zum Beispiel, also wie ich Eifersucht empfinde oder vielleicht auch Wut oder Frust, dass ich das nicht packe oder dass ich arbeiten muss. Und dann würde ich einfach sagen, stopp. Wie, und jetzt kommt die wichtige Frage, wie könntest du es umpolen? Das heißt, wie könntest du jetzt Dankbarkeit spüren? Und wenn es jetzt nicht für diese Person ist oder deren Erfolg oder deren Reise oder Urlaub, dann hol dich zurück in diesen Moment und sage, für was könnte ich jetzt gerade dankbar sein? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil Dankbarkeit, ich weiß nicht, ob du den kennst, vielleicht ganz kurz, den William Law, das war ein englischer Schriftsteller und der hat mal gesagt, Dankbarkeit ist der schnellste Weg zum Erfolg. Nun, nicht Dankbarkeit für die guten Dinge, Dankbarkeit für die guten und unerwünschten Dinge. Mhm. Und es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die bereit sind zu sagen, ach, da kommt was auf mich zu und das ist total daneben, das wollte ich gar nicht, ich bin dankbar dafür. Ne? Also mit anderen Worten, das würde ich machen, also die Bewusstheit reinbringen. Und dann ist Social Media natürlich, so wie ich es auch nutze, nichts, was man verteufeln muss. Man muss sich vielleicht einfach bewusst sein, dass es eine Droge ist und dass man da einfach mit Vorsicht umgeht und vor allem auch niemals Social Media als Ausrede benutzt, um die eigenen inneren Interessen und ich sage auch Träume nicht mehr zu verfolgen. Mhm. Ja, diese virtuelle Welt, wo man sagt, ich lebe sozusagen, weil ich sehe, was die anderen alle machen. Nein, das ist nicht das Leben, das ist eine Verblendung. Komm zurück zu dir, du hast Großartiges in dir und das gilt es in diesem Leben zum Ausdruck zu bringen. Das ist meine Überzeugung und darin unterstütze ich die Menschen auch.
Sehr schön. Ist das denn auch ein Thema, was in den Gesprächen mit deinen Coaches auftaucht? Merkst du das auch, dass da irgendwie gerade eine Veränderung passiert oder so ein Hinterfragen des Konsums?
Indirekt vielleicht schon. Also was sehr oft ein Thema ist, ist die Ablenkung, ne? Oder Ablenkungen generell. Und klar, dazu gehört natürlich auch Social Media. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ne? Nicht jetzt bei jedem, aber ich sag, diese Themen der Ablenkung oder auch fehlenden Klarheit, was will ich eigentlich erreichen, das ermöglicht ja erst, dass du überhaupt dich im Social Media, sag ich jetzt mal, verlierst. Ne? Weil wenn du weißt, was du erreichen möchtest, wenn du eine Planung hast und wenn du ein starkes Warum hast, wofür du eigentlich kämpfst, warum du eben jetzt zum Beispiel, ja wie ihr, die Erfolgsdenker-Community übrigens sensationell ist, aufbauen möchtet und verbreiten möchtet, dann kann es ja wohl nicht sein, ja, dass du sagst morgens, oh, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich lasse mich jetzt mal 2 Stunden zudröhnen von irgendwelchen Instagram-Posts. Natürlich muss ich sagen, ja, ich bin ja froh, dass die Leute es schauen, weil sonst, muss ich ehrlich sagen, können wir diese Kanäle auch nicht nutzen. Es hat auch immer die Kehrseite, ne? Aber ich tendiere eher dazu, ja, und vor allem eben unter den Erfolgsdenkern zu sagen, seid vorsichtig damit und vor allem eben spürt einfach in euch rein, ja, wo ist es sinnvoll und wo hört es auch sinnvoll zu sein.
Mhm. Frage noch zum Thema Selbstverantwortung auch, was ja auch ein Teil der Prinzipien ist. Zum einen, was ist das, wie ist die Definition da für dich und kann man das auch lernen?
Sehr gute Frage, Annika. Also erstens, was verstehe ich unter Selbstverantwortung? Letztlich bedeutet das für mich, in unserer eigenen Kraft zu sein. Also mit anderen Worten, wer nicht bereit ist, die Selbstverantwortung zu übernehmen, der befindet sich, und das klingt nicht sexy jetzt, in der Opferrolle. Mhm. Ja. Also mit anderen Worten, du wirst halt wie ein Ball von dort mal in die Ecke geschmissen, dann bist du mal in der Ecke. Also mit anderen Worten, das Leben passiert dir. Was nicht wirklich die Realität ist, aber es ist eine erlebte Realität. Und das ist nicht angenehm. Und was bedeutet es, die Verantwortung oder Selbstverantwortung zu übernehmen? Erstens, wir müssen aufhören, Ausreden zu finden, egal für was. Da gibt es Tausende davon. Zweitens, wir müssen aufhören, uns und andere zu kritisieren. Ganz, ganz wichtig. Ne? Also wenn du ständig kritisierst oder auch dich selber, dann bist du nicht in der Selbstverantwortung, weil da sind die anderen schuld. Und das Dritte ist in dem Zusammenhang halt auch mit der Beschuldigung. Ja, ich kann nichts dafür, Lukas. Es war der Stau. Okay, gut. Ja, Grauzone. Aber hättest du früher losfahren können? Ja, okay, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich früher losfahren können. Hast du gewusst, dass es eine Staustrecke ist? Ja, okay. Habe ich schon mal gehört. Also, wie gesagt, es ist eine Grauzone und ich finde immer auch, der Witz soll drin sein. Ne? Es ist nie was Ernstes, aber was Ernstzunehmendes, weil die Selbstverantwortung ist tatsächlich etwas, wo ich finde, wenn jeder Mensch die Verantwortung für sich, für seine Handlungen oder Nichthandlungen übernehmen würde, und das zwar immer, ja, was ein hohes Ziel ist, aber ich denke mal, man kommt irgendwann in die Nähe davon, dann wird die Welt anders aussehen und vor allem auch das eigene Leben. Und das eigene Leben ist ja nie abgekapselt vom Rest. Es hat immer eine Auswirkung auf die eigene Familie, auf die Freunde, auf deren Umfeld und letztlich halt vielleicht auch einfach auf unser Wohngebiet, auf unsere Stadt. Und dann geht es weiter, ne? Irgendwann unser ganzes Land. Ja, wenn zum Beispiel die ganzen Deutschen, Schweizer und Österreicher sagen würden, so, ab jetzt übernehmen wir immer die Selbstverantwortung, ja, dann würde diese Region auf der Weltkarte auf einmal ganz anders leuchten. Das müssen wir uns bewusst sein. Ja, wir haben schon eben, ich sage auch, eine Verantwortung. Und es beginnt halt mit der Selbstverantwortung. In meinen Augen. Das ist meine Meinung.
Ja, ja, spannend auch, wie die Begriffe quasi alle auch ineinander übergreifen, weil die Selbstverantwortung ja auch wieder viel mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun hat. Und dann natürlich auch mit der Schöpferkraft. Also.
Ja. Ja, richtig, richtig, genau. Und die Begrifflichkeiten, wie du sagst, sie fließen ineinander, die kann man auch nicht so trennen. Ich habe es natürlich im 4S-Prinzip im Modell oder ich muss so sagen, es ist mir irgendwo zugeflossen, ist nichts, was ich jetzt einfach mal so erfunden habe. Das kam wirklich eines Nachts, ja, wirklich. Da sind sie jetzt vielleicht gesondert auch aufgeführt, aber letztlich fließen die ineinander und das hat auch jetzt eher so ein bisschen pädagogische Hintergründe, ja, dass man das einfach auch besser rüberbringen kann. Aber letztlich ein wichtiges für mich auch immer wieder Modell, das ich selber nicht meistere, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr hochgegriffenes Modell, aber es gibt uns immer wieder die Reflexionsmöglichkeit, ne? Und das finde ich wichtig. Eben. Dann können wir beginnen, wie du es schön gesagt hast, unsere eigenen Werte zu leben und nicht einfach nur, ja, ich sollte, ich weiß schon, Lukas, ich sollte dann. Das mache ich aber nächstes Jahr. Kommt der bald schon wieder. Das
neue Jahr. Bald geht's wieder los, ja. Zum Ende eines jeden Interviews stelle ich meinen Gästen, meinen Gesprächspartnern immer 3 Fragen. Die würde ich jetzt gern auch dir noch stellen.
Sehr, sehr gerne.
Und zwar würde ich gern wissen, was deine Definition von Erfolg ist.
Sehr gute Frage. Erfolg heißt für mich, eine Balance in allen Lebensbereichen zu erreichen. Das heißt, körperlich, emotional, auch geistig, dann natürlich finanziell, mental, spirituell, ganz, ganz wichtig, ne? Und halt alles, was einfach mit dem zu tun hat, was wir sind als Person.
Sehr schön.
Weil ich sage immer, in einem Bereich erfolgreich zu sein, ist einfach. Aber diese Balance zu halten, das ist für mich wahre Erfolg.
Ja, das stimmt. Gibt es einen Leitspruch, einen Leitsatz, der dich so im Leben begleitet?
Ja, den gibt's. Und zwar, lebe jeden Tag, unabhängig davon, was passiert, voller Freude und Dankbarkeit. Handle mutig und, ganz wichtig für mich, werde zu einer noch besseren Person. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Ich denke, für mich, darum sind wir hier. Die Freude, aber eben auch dieses ständige Streben, das habe ich sicher aus dem Leistungssport mitgenommen, ja, die nächste Ebene auch zu erreichen. Aber nicht nur mehr tun, sondern letztlich eben mehr sein und vor allem auch immer mehr in uns ruhend. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Und als letztes die Frage, deine Top 3 Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um wirklich die nächste Ebene, das nächste Level zu erreichen, die du vielleicht auch aus dem Sport mitgenommen hast.
Okay, ganz, ganz wichtig. Erstens, entscheide dich dafür. Ja, eine Veränderung passiert immer mit einer Entscheidung, die so behandelt wird, als gäbe es kein Zurück. Ganz, ganz wichtig. Entscheiden tun wir uns ständig, aber kein Zurück mehr.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Nicht immer einfach, aber das ist einfach ein Schlussstrich, den wir ziehen. Das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir unsere eigene Energie ernster nehmen. Und mit Energie meine ich jetzt nicht nur die physische, die körperliche Energie, sondern die emotionale Energie. Bis hin zur eben geistig-mentalen oder spirituellen Energie. Alles, was uns ausmacht. Und ich sage immer, wenn wir wüssten, wie wichtig die Energie wirklich ist, weil wir sind letztlich alle Energie, alles ist Energie, dann würden wir nicht so leichtfertig damit umgehen. Ja, was wir in uns reinfressen, sage ich jetzt mal, oder auch wie wir mit uns selber umgehen, gedanklich. Also die Energie, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, ganz, ganz wichtig, vertraue auf deine Fähigkeit, dass du es schaffst. Also mit anderen Worten, handle mutig, weil, wie gesagt, in dir steckt alles, was du brauchst. Du bist großartig, du schaffst es und suche dir einfach ein starkes Warum, warum du dafür kämpfst, etwas, wofür es sich wirklich lohnt, einzustehen. Und dann bleib dran, das finde ich ganz, ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit Mut. Mut ist der erste Schritt, aber mutig sein bedeutet auch, dass wir durch schwierige Phasen hindurchgehen, das Ziel immer im Fokus haben und sagen, auch dieser Sturm wird vorbeiziehen. Ich vertraue darauf, dass ich es schaffe.
Sehr cool. Also ich bin jetzt auf jeden Fall hochmotiviert für den Tag.
Das freut mich.
Wenn mal ein schwieriger Tag kommt, dann höre ich mir auf jeden Fall diese Passage genau nochmal
an. Das freut mich, Annika. Ja, das ist
gut. Sehr cool, Lukas. Ich danke dir für das großartige Gespräch. Wenn euch das Interview gefallen hat, wir verlinken natürlich wie immer alle relevanten Kanäle, dass ihr Lukas auch auf Social Media folgen könnt und ihn kontaktieren könnt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal. Und ja, danke dir, Lukas, für das Gespräch.
Ich danke dir vielmals, Annika. Und gute Zeit euch allen, Erfolgsdenker.